Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Ah, zeigt mir mal jemanden anders, der für uns gestorben und auferstanden ist. Niemand. Ihr findet viele, viele alternative Regelwerke da draußen. Könnt ihr euch gerne bedienen, aber niemand, der unsere Sünde getragen hat. Meine Tochter geht in die christliche Schule hier in Bonn und ist jetzt mittlerweile in der weiterführenden Schule, in der Gesamtschule der christlichen Schule Bonn. Und jetzt kommen langsam auch die muslimischen Kinder und Kinder, die eben keine Christen sind. Und meine Tochter kommt dann öfter nach Hause und fragt dann, ja, aber wie kann ich ihr denn sagen, dass das Christentum viel besser ist? Ich habe gesagt, du, darum geht's gar nicht wirklich. Es geht darum, dass Christus besser ist. Es geht darum, dass wenn man Jesus nicht hat, man in seinen Sünden stirbt. Und das ist das, was uns von Gott trennt. Die brauchen Jesus, die brauchen nicht Christentum. Christentum ist eines der schlimmsten Dinge, die passieren können, wenn es nur ein religiöses Gebilde ist, dem man irgendwie nachfolgt. Und wer mir das nicht glaubt, braucht sich nur ein Geschichtsbuch kaufen. Und dann sieht man das schon. Viele Dinge sind im Namen des Christentums geschehen, die im Namen Christi nie passieren können. Preist den Herrn. Er ist für uns gestorben, für uns auferstanden und ich finde es genial. 1. Petrus 2. Ich habe versprochen, ich spreche darüber, also werde ich das jetzt auch tun. 1. Petrus Kapitel 2. Einer unserer Prinzipien, wenn wir die Bibel lesen und wenn wir die Bibel studieren, ist, dass wir uns immer mehr in den Briefen an die Gemeinden aufhalten, als im Alten Testament und sogar als in den Evangelien, wenn wir wirklich die Bibel studieren. Und das hat einen Grund. Warum? Weil wir glauben, dass die Briefe an die Gemeinden geschrieben worden sind. Das heißt, die Briefe sind geschrieben von dem Standpunkt aus, dass Jesus schon gestorben ist, schon auferstanden ist, dass wir schon eine neue Schöpfung sind. Und aus dem Grund halten wir uns, wenn es um unser Bibelstudium geht, oft viel mehr dort auf. Das heißt nicht, dass das andere nicht das Wort Gottes ist. Das heißt nur, dass diese Briefe eben direkt an uns geschrieben sind. Und in 1. Petrus 2, da sehen wir auch eines dieser Dinge, warum diese Briefe so wichtig sind. In den Evangelien, jemand hat das mal verglichen, in den Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, da haben wir sowas wie ein Bild. Jemand malt ein Bild von dem, was passiert ist. Jesus ist am Kreuz gestorben, Jesus ist auferstanden, Jesus ist in den Himmel gefahren. Das sieht man da. Und die Briefe sind dann sowas wie ein Röntgenbild. In den Briefen sehen wir, was wirklich passiert ist, was im Geistlichen, was dahinter stand. Weil die Jünger hatten sogar am Ende der Zeit mit Jesus immer noch nicht so wirklich eine Ahnung davon, warum Jesus das eigentlich alles gemacht hat. Eine der letzten Fragen, die sie ihm gestellt haben, waren so, stellst du denn jetzt wieder das Reich her in Israel? Und die ganze Zeit hat er ihnen gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ihr seid nicht von dieser Welt. Ich schicke euch in diese Welt, aber ihr seid nicht aus dieser Welt. Das heißt, sie hatten es nach 3 Jahren mit Jesus zusammen immer noch nicht verstanden. Und in diesen Briefen sehen wir, wie der Heilige Geist eben diese Offenbarung geschenkt hat, was das bedeutet. Wir sind jetzt eine neue Schöpfung. Jetzt hier, aber wir sind noch in dieser Welt. Aber das ist das, was Jesus für uns gemacht hat. Und dann wird eben da dieses Röntgenbild gezeigt. Was ist im geistlichen Bereich passiert, als Jesus am Kreuz gestorben ist. Und in 1. Petrus 2, wir fangen an in Vers 22, da heißt es, er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Meine Predigt heißt das ganze Evangelium in einem Vers. Und ich hab letzten Sonntag schon erwähnt, dass ich glaube, 1. Petrus 2, Vers 24, dass es keinen Vers gibt, der so gut in einem Vers ausdrückt, was das Evangelium ist. In 1. Petrus 2, 24 heißt es, er hat unsere Sünde selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Das heißt, als erstes heißt es hier, Jesus hat unsere Sünden selbst, das heißt hier in meiner Übersetzung, er hat die Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit ist das Kreuz gemeint. Luther hat übersetzt, er hat unsere Sünden hinaufgetragen an das Kreuz. Und ich mag dieses Bild. Er hat unsere Sünde auf sich genommen, er hat unsere Sünde auf sich geladen und dann hat er sie hinaufgetragen ans Kreuz. Er hat es nämlich freiwillig getan. Es war nicht so, dass Jesus sich nicht helfen konnte und sich einfach überwältigt wurde von dieser Macht der römischen Besatzung und am Ende konnte der Sohn Gottes eigentlich nichts mehr wirklich ausrichten und der Vater hat einfach weggeguckt und am Ende war er den Ganzen einfach ausgeliefert. Dem war nämlich nicht so. Jesus hat gesagt in Johannes 10, niemand kann mein Leben nehmen. Ich habe Vollmacht, mein Leben hinzulegen. Und ich habe Vollmacht, es mir auch wieder zu nehmen. Und genau das hat er gemacht. Er hat sein Leben hingelegt und preist dem Herrn, er hat es sich auch wieder genommen. Amen. Nicht mhm. Mhm ist murren. Nein, Scherz. Denkt dran. Amen oder oh mai. Halleluja oder Honolulu. Es ist eure Wahl. Nein, preist den Herrn dafür. Aber er hat es freiwillig getan. Was mir zeigt, ist diese große Liebe. Ich habe den Vers schon zitiert und das ist das, was Johannes geschrieben hat. Welche Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir seine Kinder sein können? Und wir sind es auch. Und dann geht es in diesem ganzen Kapitel, 1. Johannes 3 und 4, geht es dann darum, wie groß diese Liebe wirklich ist. Wie wichtig es ist, dass wir einander mit der gleichen Liebe lieben, weil Jesus uns doch so sehr geliebt hat. Das war die Liebe. Die Liebe, die Jesus hatte zu Gott. Denn er hat gesagt, niemand nimmt mein Leben von mir. Ich habe die Macht, es niederzulegen. Ich habe die Macht, es mir wiederzunehmen, denn das ist das Gebot, das ich vom Vater empfangen habe. Das heißt, er hat es getan aus Liebe und aus Gehorsam dem Vater gegenüber. Aber wir wissen, dass er es auch getan hat aus Liebe uns gegenüber. Weil er uns so sehr geliebt hat, weil Jesus uns liebt. Ist nicht mehr so wirklich in, als ich mich bekehrt habe. 1994 war das der Satz, Jesus liebt dich. Wenn du mit jemandem über Jesus reden wolltest, das war der Satz. Ich wollte dir nur sagen, Jesus liebt dich. Ist wahrscheinlich nicht mehr so hip heute, wahrscheinlich nicht mehr so in heute, aber es ist noch genauso wahr. Die Wahrheit hat noch genauso viel Kraft frei zu machen, weil das Wort es sagt. Jesus liebt uns so sehr, dass er das für uns gemacht hat und zwar freiwillig. Es gab diesen einen Punkt, wo er gesagt hat, zu Petrus, er hat gesagt, pass auf, glaubst du nicht, dass ich meinen Mund jetzt aufmachen könnte und den Vater bitten könnte und er würde mir Legionen von Engeln schicken. Und dann wäre das Ganze vorbei gewesen, bevor es überhaupt angefangen hat. Er war im Garten, die ganzen Leute sind gekommen, wollten Jesus wegnehmen und Jesus sagte, als Petrus dann versucht hat, im Fleisch das Ganze, ne, das Ohr von dem Diener des Ohrpriesters abgeschnitten und ich glaube nicht, dass er auf das Ohr gezielt hat. Ich glaube nicht, dass der Fischer Petrus so gut mit dem Schwert war, dass er genau zielen konnte zwischen Kopf und Ohr und es genau sauber abgetrennt hat. Ich glaube, eigentlich hat er auf was ganz anderes gezielt. Das heißt, er hat versucht, das Ganze noch zu verhindern und Jesus hat gesagt, nee, das muss so sein. Glaubst du nicht, dass ich jetzt meinen Vater bitten könnte und er würde Legionen von Engeln schicken und dann wäre die ganze Sache hier vorbei. Jesus hätte seinen Mund öffnen können. Hat er aber nicht. Er ist freiwillig für uns ans Kreuz gegangen, hat freiwillig diese ganze Schande auf sich genommen. Was Petrus hier zitiert, ist aus Jesaja 53. Und da möchte ich jetzt hingehen zu Jesaja 53. Ich muss nämlich gestehen, dass Jesaja 53 mein Lieblingskapitel ist in der Bibel. Ich weiß, man sollte keine haben, aber ich glaube, von allen ist es mein Lieblingskapitel und das auch noch im Alten Testament. Aber ich mag es einfach, wie es hier steht. In Jesaja 53, da heißt es nämlich auch in Vers 4, fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Amen. Aber auch hier heißt es wieder, er hat unsere Krankheit getragen und er hat unsere Schmerzen auf sich geladen. Das heißt, wir haben hier eine aktive Handlung von Jesus, dass er unsere Sünde auf sich nimmt und hinaufträgt an das Kreuz. Dass er unsere Schmerzen, unsere Leiden sich auflädt und trägt in seinem Leib. Das heißt, es geht hier um ein aktives Handeln Jesu. Wir wissen, später heißt es, er hat sich dem übergeben, der gerecht richtet. Wir wissen, dass es hier später heißt, im gleichen Kapitel, dass Gott ihn zerschlagen hat. Aber hier am Anfang heißt es, wir haben das Ganze völlig falsch gesehen. Wir dachten, der wäre von Gott geschlagen. Ja, was jetzt? Hat Gott ihn jetzt gerichtet? Gott hat Sünde in ihm gerichtet. Die Bibel sagt, Gott hat die Sünde in Jesus gerichtet. Die Bibel sagt, Jesus hat sich dem übergeben, der gerecht richtet, nämlich Gott. Die Bibel sagt hier in Jesaja in Vers 10, dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen, er ließ ihn leiden. Das heißt, es war der Herr. Wer war es denn jetzt? Es war Gott, der Vater, der das getan hat. Aber vorher, bevor das passieren konnte, musste Jesus bewusst und aktiv, freiwillig unsere Sünde auf sich nehmen, unsere Krankheit auf sich laden und hinauftragen an das Kreuz. Wir wissen, dass es später die Römer waren, die Jesus gekreuzigt haben, mit vollem Einverständnis und nach dem Wunsch der Juden damals. Wir wissen, dass das alles der Fall war. Wir wissen aber auch, dass die das nur konnten, weil Jesus freiwillig gesagt hat, so wird's passieren. Und er hat förmlich, und jemand hat dieses Bild benutzt, als ich es zum ersten Mal gehört habe, ich wusste nicht, was ich davon denken sollte, aber es stimmt. Die Frage ist gar nicht, wer hat Jesus umgebracht? Waren es die Juden, waren es die Römer? Wer ist denn jetzt schuld? Ich bin schuld. Ich bin schuld. Du warst schuld. Und Jesus hat diese Schuld genommen, und ist mit dieser Schuld auf dem Rücken. Er hat sie an das Kreuz hinaufgetragen. Es ist dieses Bild, dass er unsere Schuld und unsere Leiden auf sich geladen hat und das Kreuz erklommen hat förmlich. Er ist förmlich ans Kreuz geklettert. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, okay, das klingt jetzt wie so ein typischer charismatischer Wahnsinn. Aber genauso ist es passiert. Bevor der Richter, der gerecht richtet, bevor Gott, der Vater, die Sünde in Jesus richten konnte, bevor es heißt, dass Gott ihn zerschlagen hat, heißt es, als wir ihn angeguckt haben, dachten wir, das wäre Gott, der das macht. Und das war falsch. Warum? Weil es nicht Gott war. Es war unsere Sünde. Es war unsere Sünde. Es war unsere Krankheit, die Jesus auf sich genommen hat und dann ein Akt seines Willens an das Kreuz getragen hat. Und in dem Augenblick, da hieß es, dass Gott, das ist auch Jesaja 53, Vers 10, dass Gott dieses Sühnopfer angenommen hat und in diesem Opfer Sünde gerichtet hat. Aber das ist diese große Liebe. Und das ist der erste Teil des Evangeliums, dass Jesus aus Liebe freiwillig aktiv unsere Schuld und unsere Sünde auf sich genommen hat und er hat sie hinaufgetragen an das Holz, hinaufgetragen an das Kreuz. Förmlich ist es förmlich bestiegen, weil er wusste, das ist der Wille des Vaters und weil er wusste, das ist die einzige Möglichkeit, wieder Gemeinschaft mit uns zu haben. Jesus hat das nicht getan, weil er sich gerade danach gefühlt hat. Das wissen wir. Wir wissen, dass er im Garten war, dass er gebetet hat. Schweiß und Blut ist geflossen und er hat gesagt, Vater, wenn es irgendeine andere Möglichkeit gibt, aber nicht mein Wille geschehe, dein Wille geschehe. Und das heißt, Engel kamen und stärkten ihn. Das heißt, er hatte diese Kraft, diese übernatürliche, göttliche Kraft, das zu tun. Aber trotzdem gab es diesen Punkt, wo es heißt, dass Gott, es heißt in Jesaja 53, Vers 10, es gefiel dem Herrn, ihn zu zerschlagen. Es gefiel ihm. Es gab diesen Punkt, wo Gott auf dieses Sühnopfer geschaut hat und es war ihm wohlgefällig. Und das war der Augenblick, wo Sünde gerichtet wurde. Ein für alle Mal. In dem einen Opferlamm, von dem Johannes gesagt hat, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Bis dahin mussten jedes Jahr, öfter eigentlich, aber jedes Jahr gab es die großen Zeremonien, wo alle zum Tempel mussten, alle mussten opfern. Es musste jedes Mal ständig wieder Blut vergossen werden, damit die Sünde bedeckt wird. Und jetzt kam dieses eine Lamm, das ein für alle Mal die Sünde wegnehmen würde. Preis den Herrn. Völlig frei von Sünde, weil Jesus aktiv und gewollt das Ganze auf sich genommen hat und an das Kreuz hinaufgetragen hat. Fängt schon mal gut an, oder? Das ganze Evangelium in diesem einen Vers. Und dann heißt es hier, jetzt bin ich wieder in 1. Petrus 2, aber ich würde jetzt den Finger drin lassen in Jesaja 53, weil so wie ich mich kenne, gehen wir da wieder gleich hin. Aber in 1. Petrus 2, Vers 24 heißt es, dass der Grund, warum er das gemacht hat, der ist, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Damit, das ist einer der Gründe, warum Jesus gestorben ist. Wir vereinfachen das immer, indem wir sagen, warum ist Jesus gestorben? Um unsere Sünde zu vergeben. Ja, das ist das Resultat davon, aber es war viel mehr. Und dieses viel mehr sehen wir hier. Er ist gestorben, er hat unsere Sünde in seinem eigenen Leib getragen, hinauf an das Kreuz. Warum? Damit wir den Sünden gestorben sein können und damit wir der Gerechtigkeit leben mögen. So, und wenn man Pastor ist, ist das Erste, wo der Kopf hingeht, Römer Kapitel 6, wenn man das hört. Römer Kapitel 6. Und ihr wisst ja, wenn man sich nicht sicher ist, wo Römer Kapitel 6 ist, gleich nach Kapitel 5. Ist vermutlich zwischen Kapitel 5 und Kapitel 7. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber in meiner Bibel ist das so. Römer Kapitel 6. Und das Wunderschöne ist, wenn man keine Übersetzung hat, dass man so richtig schön viel Bibel lesen kann. Und zwar, lass uns doch einfach mal Vers 1 bis 14 lesen. Römer 6, 1 bis 14. Mir hat ein Pastor mal gesagt, nie mehr als 3 Verse benutzen in einem Gottesdienst, das können die Leute nicht handeln. Ich glaube sowas nicht, erstens. Und zweitens, wenn du das nicht handeln kannst, wird Zeit, dass du das lernst. Denn das Wort macht uns frei. Nur wenn wir hier drin bleiben, werden wir die Wahrheit erkennen und sie wird uns frei machen. Also, Römer 6, Vers 1. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Das heißt, einer der Gründe, warum Jesus unsere Sünde getragen hat, ist, damit wir der Sünde gestorben sein können. Und Paulus sagt, wenn wir der Sünde gestorben sind, wie sollten wir dann noch in ihr leben? Also denkt dran, es geht nicht darum, dass uns mal was passiert. Denn auch ein Christ sündigt noch. Leider. Sollte er nicht, aber das passiert. Aber für uns ist es ein Unfall. Etwas, was passiert, wir haben den Heiligen Geist in uns, wir merken sofort, dass es passiert ist, wir können es sofort zum Vater bringen, können sagen, es tut mir leid, das war nicht richtig, das war nicht gut. Okay, hier geht es darum, in Sünde zu leben. Johannes sagt in 1. Johannes 4, 1. Johannes 5, dass es unmöglich ist, wenn man Christ ist, in Sünde zu leben. Und es heißt, niemand, der in Sünde lebt, wird bleibend das Leben Gottes in sich haben. Das heißt, Sünde passiert. Warum? Wir haben immer noch dieses Fleisch, wir sind immer noch hier auf der Welt, wir sind immer noch realistisch, wir sind nicht irgendwie abgehoben und tun so, als wäre nichts. Nein, das ist einfach ein Fakt. Und preis den Herrn, dass wir ein Fürsprecher im Himmel haben, dass wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wir haben einen Fürsprecher im Himmel. Vater, ich bin für die Person gestorben, das ist dein Kind. Das hat mich fantastisch. Preist den Herrn. Halleluja. Aber einer der Gründe, warum Jesus gestorben ist, ist, damit wir der Sünde gestorben sein können. Und es heißt hier, wisst ihr nicht, dass wir alle, Vers 3, die wir in Christus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, und jetzt kommt's, Hammer, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Ich liebe das. Meine Übersetzung ist fantastisch hier an diesem Punkt. Damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Man hätte sagen können, damit genauso wie Christus, ne, wie Christus von den Toten auferstanden ist, steht hier aber nicht. Gleich wie ist gleich, genau so, exakt so, wie Christus von den Toten auferstanden ist, sollen wir in dieser Neuheit des Lebens wandeln. Wir sollen in dieser Neuheit des Lebens wandeln. Exakt so wie er. Exakt, genau so. Gleich wie, so auch wir. Gleich wie, so auch du. Exakt, genau so, wie Christus von den Toten auferstanden ist. Deswegen, ne, an Ostern, wenn irgendein Christ euch entgegenkommt und sagt, der Herr ist auferstanden, und darauf wartet, dass sie antwortet mit, er ist wahrhaftig auferstanden. Wir können auch genauso sagen, der Herr ist auferstanden und ich bin mit ihm auferstanden. Gleiche Wahrheit, es nimmt überhaupt nichts weg von dem, was er gemacht hat, denn hier steht, darum hat er das gemacht. Das ist überhaupt nicht überheblich, es nimmt überhaupt nichts weg von dem, was er gemacht hat, im Gegenteil. Das haben ja nicht wir gemacht, er hat das gemacht. So, wir sind noch nicht durch. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht sind und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Wir dienen der Sünde nicht mehr. 1. Petrus 2,24 sagt, dass er unsere Sünden in seinem Leib getragen hat. Er sie selber auf sich genommen hat. Warum? Damit wir aus diesem Machtbereich, aus diesem Herrschaftsbereich der Sünde völlig befreit sein können. Es gibt keine Entschuldigung für Sünde. Die gab es noch nie, aber jetzt erst recht nicht. Die Leute sagen manchmal, ja, weißt du, wir sind halt alle nicht perfekt. Guck mal, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes und überleg mal, was der gemacht hat. Also erstens, David hat aus seinem Fenster gerne nackte Frauen beobachtet. So. Heute ist das nicht mehr Fenster, heute ist das Internet, aber er hat die gerne beobachtet. Zweitens, dann meinte er auch noch, okay, die hat mir gefallen, das muss ich mal in echt haben. Und dann bringt er auch noch den Ehemann um, als der nach Hause kommt, damit er das nicht rausfindet. Also, und das war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Siehste, Gott kann jeden gebrauchen. Amen, preis den Herrn, Gott kann sogar einen Esel gebrauchen. Weiß ich, Halleluja, preis dem Herrn, aber unser Standard heute ist höher als bei David. Weil unsere Kraft, die in uns lebt, viel größer ist als damals bei David. Wir können, wir haben keine Entschuldigung. Wir können nicht sagen, aber Herr, du hast Hormone geschaffen und ich kann nicht anders. Nein, ich weiß, fühlt sich manchmal so an. Aber ist nicht so. Weil Jesus etwas getan hat, was Auswirkungen darauf auf unser Verhalten hat. Hier steht im Grunde, wenn das, was Jesus getan hat, keine Auswirkungen auf unser Verhalten hat, hat das dann wirklich getan für dich in deinem Leben. Irgendeine Auswirkung muss da sein. Wir sind nicht perfekt. Es muss nicht jeder perfekt sein, so wie Pastor John. Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Gar nicht. Aber es muss eine Auswirkung haben in unserem Leben. Was er getan hat, hat Auswirkungen bei uns. Und es heißt hier, dass er das alles auf sich genommen hat, damit wir der Sünde abgestorben sein können. Und damit wir genauso wie er auferstanden ist, jetzt in dieser Neuheit des Lebens wandeln können. In diesem neuen Leben. So. kaum Zeit und noch so viel Kapitel. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Vers 8. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr der Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Sorry, das ist astreine, hundertprozentige Bruder Hagen Wort des Glaubenslehre. Denn hier steht, es gibt etwas, was Jesus für uns gemacht hat im geistlichen Bereich. Es ist vollbracht, es ist getan, Jesus ist gestorben, Jesus ist auferstanden, Jesus hat uns neues Leben gegeben und jetzt müssen wir uns selbst aber so sehen. Wir selber, unser Sinn muss erneuert werden. Wir müssen lernen, in diesem Leben zu wandeln. Wir müssen lernen, wir müssen studieren, was bedeutet dieses neue Leben, wie kann ich darin wandeln, was sagt Gott darüber. Hier steht, haltet euch selbst dafür. Seht euch selber so, denkt das von euch, dass ihr so seid. Das ist übrigens die Lösung für 99,9% all unserer Probleme. Und der Grund, warum ich nicht 100% sage, ist, weil ich nicht alles weiß. Es gibt vielleicht welche, aber ich bin der Meinung, es ist vielleicht sogar 100%. Neues Leben. Probleme, die wir haben, haben meistens nichts mit unserem neuen Leben zu tun, sondern eher mit unserem alten. Das bedeutet, wenn wir selber wissen, dass der alte Mensch ist gestorben, tot, weg. Das heißt, das nächste Mal, wenn ihr zu Hause einen Ehestreit habt, ne? Und wenn euer Ehepartner dann anfängt, irgendwie gemein zu werden oder so, einfach... Wer hat denn den Sarg aufgemacht? Es ist so ein verwesender, moderner Geruch. Kommt bestimmt super in der Situation. Ich bin ja immer der Meinung, dass ein kleiner Witz in so einer Situation vieles retten kann, aber manche sind nicht immer der Meinung, habe ich mir sagen lassen. So, geht weiter, Vers 12. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter Gnade. Was ist der Hauptunterschied zwischen Gesetz und Gnade? Gesetz sagt, du machst was, Gnade heißt, Jesus hat's gemacht. Das ist der Hauptunterschied. Das heißt, weil Jesus etwas für uns getan hat, wird Sünde nicht mehr über uns herrschen. Weil Jesus etwas für uns getan hat, können wir in dieser Neuheit des Lebens wandeln. Und Paulus sagt, wir müssen selber unseren Sinn erneuern. Wir selber müssen uns selbst so sehen. Das passiert nicht automatisch. Ist nichts, was irgendwie aus dem Himmel kommt. Auf einmal fühlt sich das im Lobpreis ganz toll an und ab da ist das alles fantastisch. Er hat gesagt, haltet euch selbst dafür. Guckt euch selber so, wenn ihr in den Spiegel guckt. Seht euch so. Und wenn du in den Spiegel guckst und du siehst dich nicht so, dann tu etwas, damit du lernst, dich so zu sehen. Dafür sind wir übrigens hier. Schön, dass ihr da seid. Um genau das zu machen. Ich übrigens auch, ne, gilt auch für mich, aber weil ich ja hier hinter der Kanzel stehe und euch anpredige, wird das eher so ein Ding mit Zeigefinger. Aber, nur damit ihr Bescheid wisst. Wenn ihr glaubt, ich wäre perfekt, dann seid ihr noch nicht lange hier. Preist den Herrn. 1. Petrus 2, Vers 24. Er hat unsere Sünden selbst in seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. In meiner Bibel heißt es, ihr seid heil geworden. Andere Übersetzungen sagen, ihr seid geheilt worden durch seine Wunden. Das Wort hier im Griechischen ist das eines der typischen Worte im Neuen Testament für Heilung. Als der Hauptmann zu Jesus kam, gesagt hat, mein Diener ist krank, und Jesus hat gesagt, ich will kommen, um ihn zu heilen. Und er sagt, nein, musst du gar nicht. Sprich nur ein Wort. Und er wird gesund. Und dann heißt es, er wurde geheilt. Das ist genau das gleiche Wort. Als die Frau mit dem Blutfluss kam. Und es heißt, und Kraft ging von Jesus aus. Und sie merkte sofort, dass sie geheilt war. Gleiches griechische Wort. Apostelgeschichte 10, 38, Jesus von Nazareth, den Gott mit heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Gleiches Wort. Das heißt, wir haben hier das typische Wort für Heilung. Der Grund, warum das in meiner Bibel mit Heil übersetzt ist, durch seine Wunden sind wir heil geworden, ist, weil das griechische Wort ein so allumfassendes, großes Wort ist, dass es im Grunde heißt, wenn etwas kaputt ist, wirklich wortwörtlich, buchstäblich, wenn etwas kaputt ist, wird es heil. Wird repariert. Genau. Oder neu gemacht. Je nachdem. Aber genau das ist das Wort heil, genauso wie wir es benutzen. Heile machen. Genau so. Durch seine Wunden. Das heißt, er hat nicht nur unsere Sünde getragen in seinem Leib, sondern durch seine Wunden, durch etwas, was seinem Leib passiert ist, was er in seinem Leib getragen hat, sind wir geheilt worden. Und bevor ich schließe, ich muss nochmal Jesaja 53, wenn wir schon mal dabei sind. Jesaja 53, die große Prophetie über das, was Jesus gemacht hat. Jesaja 53, Vers 4. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen. Er hat unsere Schmerzen auf sich geladen. Er hat unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Jesus trug unsere Krankheit und Jesus trug unseren Schmerz. Ja, aber ich bin krank. Aber ich habe Schmerzen.
Ja.
Halte dich dafür, dass du geheilt bist. Das ist Teil von diesem neuen Leben. Einer der Gründe, warum Jesus gestorben ist, ist, damit wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben können. Dieses neue Leben, wo die Bibel sagt, wo wir herrschen in Gerechtigkeit, wo wir herrschen in Gerechtigkeit, ein Teil dieses neuen Lebens ist Heilung. Heilung durch die Striemen, Heilung durch die Wunden Jesu. Und genauso wie es heißt in Römer 6, wir selber müssen uns dafür halten. Das ist nichts, was einfach so, ups, da ist es. Nein, Jesus hat es getan, Jesus hat es bereitgestellt. Jetzt liegt es an uns, dass wir anfangen, uns auch dafür zu halten. Ja, toll, ich weiß doch, du humpelst doch. Wie kommst du denn darauf, dass du geheilt bist? Für was hältst du dich? Gute Frage. Ich halte mich für geheilt. Darum habe ich gesagt, durch seine Striemen bin ich geheilt. Ach, wirklich? Ich habe deine Stimme gehört. Hier, schön lecker Tee da vorne in einem wunderschönen Rema Bibelgemeindetasse. Was soll denn das? Wie kommst du denn drauf? Ich bin geheilt durch seine Wunden. Für was hältst du dich? Ich halte mich für geheilt durch seine Wunden. Und je mehr mein Sinn erneuert wird, und das hat überhaupt nichts mit irgendwie positivem Denken zu tun, das hat was damit zu tun, was Jesus gemacht hat. Jesus hat uns neues Leben gegeben. Und Römer 6 sagt, haltet euch dafür. Für was hältst du dich? Dafür. Neues Leben, gestorben der Sünde, geheilt durch seine Wunden und all das in einem Vers. In 1. Petrus 2, Vers 24. Ich finde das toll. Ich kann kaum erwarten, im zweiten Gottesdienst nochmal darüber zu sprechen. Ihr lacht. Heute Morgen habe ich gesagt, okay, zwei Gottesdienste heute. I can do it. Oh, sorry, das war Englisch. Ich kann's. That geht. Preis den Herrn. Das hat Jesus für uns gemacht. Das ist Jesus für uns. Wenn wir sagen, Jesus ist gestorben und auferstanden, das meinen wir. Es geht nicht um irgendein Kulturgut. Wir haben hier überall Kreuze immer mal so am Wegrand stehen, genau, und jetzt richten wir halt unser Augenmerk ein bisschen mehr diesem historischen Ereignis. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass Jesus etwas gemacht hat, was Auswirkungen auf unser Leben hat. Wenn jemand mich fragt, was ist denn das Freikirche, ist das Erste, was ich sage. Freikirche, im Grunde heißt es nur das. Wenn das stimmt, dass Jesus für uns gestorben ist, dass Jesus auferstanden ist, dann muss man das auch heute erfahren können. Punkt. Das ist der Unterschied zwischen der Gemeinde und der Freikirche. Und das ist das, was ich glaube, das ist das, was wir glauben. Was Jesus getan hat, gilt heute noch und hat heute Auswirkungen auf uns. Und die Bibel sagt, durch seine Wunden sind wir geheilt. Er hat unsere Schuld auf sich genommen und er hat uns geheilt durch seine Striemen. Er hat versprochen, hier zu sein. Und wenn er hier ist, dann heißt es, dass der Heiler hier ist. Wenn Jesus hier ist, dann heißt es, dass der Retter hier ist. Wenn Jesus hier ist, heißt es, dass der Befreier hier ist. Das bedeutet, egal was du hast, als ich vorhin über Sünde gesprochen habe, wenn da irgendwas in dir war, wo du gesagt hast, okay, jetzt einfach nur lächeln, nicken und geradeaus gucken und bloß nicht anmerken lassen, dass da irgendwas in meinem Leben ist. Nein, Jesus ist gestorben, um dich frei zu machen. Die Sünde wurde gerichtet in Jesus. Und der Grund, warum du heute hier bist, ist, dass du diese Botschaft hörst, dass Jesus es für dich getragen hat, um dich zu befähigen, nicht mehr unter dieser Herrschaft zu sein. Genauso, wenn du Krankheit in deinem Körper hast. Ich habe keine Krankheit in deinem Körper. Wenn da irgendwas wehtut, ist da gerade was in deinem Körper, was da nicht hingehört. Und er ist gekommen, um das wegzunehmen. Und die Art und Weise, wie wir das empfangen können, nicht die einzige, aber eine, ist, dass wir anfangen, uns selbst dafür zu halten. Dass wir unser Leben betrachten und sagen, okay, da ist Sünde, mit der kämpfe ich seit Jahren. Und hier habe ich gerade gelesen, das muss ich überhaupt nicht. Da steht, durch seine Wunden bin ich geheilt. Ich fühle das nicht, aber ich fange an, mich als dafür zu halten. Ich halte mich für geheilt. Und das verändert unser Leben. Nicht nur hier. Hier fängt es an. Hier fängt es an. Aber wir beginnen zu verstehen, wie groß das Opfer, das Jesus für uns erbracht hat, wirklich ist. Und dass es heute noch Auswirkungen auf uns hat. Amen. Amen. Wir wollen jetzt dieses Lied zusammen singen. Ich möchte euch einladen, aufzustehen, wenn ihr könnt. Aber lasst uns dieses Lied singen und nehmt das an für euch. Haltet euch dafür. Haltet euch für geheilt, für befreit, für vergeben. Egal, was da ist. Jesus ist gekommen. Und hat das alles auf sich genommen und hinaufgetragen an das Kreuz, damit wir in dieser Neuheit des Lebens wandeln können. Amen. 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 Jesus hat gesagt, bleibt in meinem Wort und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit, die ihr erkannt habt, wird euch frei machen. Genau das Gleiche, was in Römer 6 steht. Haltet euch dafür. Seht euch so. Unser Sinn wird erneuert durch das Wort Gottes. Ich möchte euch ermutigen. Es ist Ostern. Lest diese Sachen. Was hat Jesus für mich gemacht? Nicht nur in den Evangelien, sondern in den Briefen, wo wirklich drin steht, was passiert ist in dem Augenblick, als Jesus am Kreuz hing. Was das bedeutet, dass er gestorben und dass er wieder auferstanden ist. Und erneuert euren Sinn damit und fangt an, euch so zu sehen. Er lebt und weil er lebt, sollen auch wir leben. Amen. Amen. Wenn hier heute jemand ist, der noch Jesus noch nicht kennt, du hast noch nie Jesus zu dem Herrn deines Lebens gemacht. Du hast das, was Jesus am Kreuz getan hat, noch nie für dich persönlich angenommen. Dann ist heute dein Tag. In ungefähr einer Minute werden einige Personen dorthin gehen, um vielleicht Kaffee und Tee zu trinken oder sich ein paar bunte Eier zu nehmen. Das darfst du später auch noch, aber du darfst auch gerne nach vorne kommen. Wir würden gerne mit dir reden, gerne mit dir beten. Jesus hat neues Leben für dich. Du nimmst keine Religion an, du empfängst neues Leben. Da ist ein Riesenunterschied. Diese Einladung steht, wie immer, wenn du mit dem Heiligen Geist getauft sein willst, wenn du nicht weißt, was das ist, perfekt, da reden wir gerne mit dir drüber. Ansonsten Gebetsanliegen. Vielleicht auch, wenn es um Heilung geht, wenn du gerne möchtest, dass die Hände aufgelegt werden, komm gerne nach vorne. Wir sind hier für dich. Ansonsten sehen wir uns vielleicht Freitag beim Wordfest oder Sonntag bei unserem Ostergottesdienst. Und vielen Dank, dass ihr alle da wart heute. Gott segne euch.